Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen im Studio ist Daniel Knoll. Guten Morgen. Wir freuen uns über Olympiagold für Carlo Janka. Er hat in Vancouver die 6. Goldmedaille für die Schweiz gewonnen. Dann haben wir einen Schwerpunkt zur Libyen-Affäre. Rashid Hamdani ist offenbar zurück in der Schweiz. Max Göldi soll im libyschen Gefängnis Unterstützung von der Schweizer Öffentlichkeit erhalten. Und die Beatles oder Pink Floyd machten es legendär. Jetzt sind die Abbey Road Aufnahmestudios in London gerettet. Den Nachrichtenüberblick hat nun Thomas Mattis.
An den Olympischen Winterspielen in Vancouver hat der Schweizer Skirennfahrer Carlo Janka Gold geholt. Er gewann den Riesenslalom vor den Norwegen Kjetil Jansrud und Axel Svindal. Das Schweizer Eishockey-Nationalteam steht im Viertelfinal des Olympiaturniers. Die Schweizer besiegten Weißrussland 3:2 nach Penaltyschießen. Im Curling haben das Schweizer Männer- und das Frauenteam den Olympia-Halbfinal erreicht. Die Männer schlugen Frankreich 6:2. Die Frauen besiegten Deutschland 4:2. In der Fußball-Champions League spielten Stuttgart und Barcelona im Achtelfinal-Hinspiel 1:1. Piräus verlor gegen Bordeaux 0:1. Nach seiner Freilassung aus Libyen ist der tunesisch-schweizerische Doppelbürger Rashid Hamdani offenbar in die Schweiz zurückgekehrt. Seine Familie und das Außendepartement bewahrten Stillschweigen über Ort und Zeitpunkt seiner Rückkehr. Der weiterhin in Libyen festgehaltene Schweizer Max Göldi befindet sich in einem Gefängnis in der Nähe von Tripolis. Er wurde gestern von einem Vertreter des Außendepartements besucht. Danach hieß es im EDA, Göldi gehe es den Umständen entsprechend gut und die Haftbedingungen seien korrekt. Die Swisscom-Tochter Fastweb ist in den Sog von Geldwäscherei-Ermittlungen geraten. Die italienische Justiz hat gegen den Gründer und ehemaligen Mehrheitsaktionär von Fastweb, Silvio Scalia, und rund 50 weitere Personen Haftbefehl erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, 2 Milliarden Euro gewaschen zu haben, die aus Steuerbetrug stammten. Und ermittelt wird auch gegen Fastweb-Chef Stefano Parisi und weitere Spitzenmanager der Swisscom-Tochter. Fastweb wies jegliches Fehlverhalten zurück. In Spanien haben mehrere tausend Menschen gegen die Absicht der Regierung protestiert, das Rentenalter von 65 auf 67 Jahre zu erhöhen. Die Demonstranten in Madrid, Barcelona und Valencia warfen der Regierung Zapatero vor, sie löse soziale Spannungen aus, wenn sie das Rentenalter hinaufsetze. Die Regierung in Madrid sagt, angesichts der hohen Staatsverschuldung sei das Rentenalter 65 nicht länger haltbar. In Sudan haben die Regierung und eine der größten Rebellenorganisationen ein Rahmenabkommen für einen Waffenstillstand in Darfur unterzeichnet. Das Abkommen sieht direkte Friedensgespräche zwischen der Regierung und den Rebellen vor. Zudem sollen die Rebellen an der Macht beteiligt und in Armee und Polizei eingegliedert werden. Andere Rebellengruppen haben sich dem Abkommen jedoch nicht angeschlossen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.282 Punkten, das ist ein Minus von 1%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.160 Punkten, minus 1,9%. Der Dollar wird zu einem Franken 08,21 gehandelt, der Euro zu einem Franken 46,42 beziehungsweise zu einem Dollar 35,36. Das Wetter? Trotz Wolken scheint zeitweise die Sonne. Im Westen und in Juranähe gibt es häufig Schauer, sonst ist es tagsüber nur vereinzelt nass. Die Temperatur liegt zwischen 9 und 14 Grad.
Carlo Janka hat im Riesenslalom also Gold geholt. Er ist damit der 4. Schweizer Olympiasieger in dieser Disziplin nach Roger Staub, Heini Hemmi und Max Juhlen. Nach eher enttäuschenden Leistungen in der Abfahrt, im Super-G und in der Superkombination hat Carlo Janka nun also doch noch triumphiert und das bei seinen ersten Olympischen Spielen. Bernhard Scheer hat Carlo Janka nach der Medaillenfeier in Whistler Mountain gefragt, welche Gefühle ihn bewegen.
Das ist jahrelange Arbeit dahinter gewesen. Jetzt hat sich da das erste Mal so richtig ausgezahlt mit einem Olympiasieg, glaube ich, das Höchste, was wir Skifahrer können erreichen. Und es macht sicher Anmut für mich, aber jetzt vorläufig gilt sicher mal, das Ganze noch zu geniessen heute.
Was könnte jetzt die Goldmedaille, der Olympiasieg für die unmittelbare Zukunft und für den weiteren Verlauf der Karriere auslösen?
Ja, sicher für die unmittelbare Zukunft ist sicher das Ziel noch im Gesamtweltcup möglichst ein grosses Wort mitzureden, dort noch die grosse Kugel möglichst strittig zu machen und für die Zukunft allgemein sicher ein Machmut für mich. Es zeigt, dass wenn alles passt, dann kann ich vorne mitfahren und das probiere ich sicher auch noch auf andere Disziplinen auszuweiten.
Ihr seid erst 23 und schon Olympiasieger, vor einem Jahr Weltmeister geworden. 3 Siege in 3 Tagen, wie der Jean-Claude Killy 1967. Warum der rasante Aufstieg?
Die nötige Lockerheit in gewissen Situationen oder in Stresssituationen vor allem zum Ausspielen, das ist glaube ich ein grosser Vorteil, den ich habe und das ist mir sicher auch gerade heute wieder vor dem zweiten Lauf entgegengekommen.
Es ist unglaublich, vor 2 Jahren seid ihr hier an diesem Hügel zum ersten Mal in Top 10 gefahren, auf dem Weltniveau und jetzt Olympiasieger.
Ja, es ist schon fast ein bisschen unglaublich. Wir waren schon relativ happy und dann gewusst, in 2 Jahren bist du wieder da und dann geht es doch um einiges mehr. Aber erträumt haben wir so etwas eigentlich nicht, dass ich jetzt wirklich da so oberst auf dem Podest bin. Von dem her ist es sicher ein sehr, sehr grosser Genugtuung.
Carlo Janka, der für die Schweiz die 6. Goldmedaille an diesen Olympischen Winterspielen gewonnen hat. Und nun zum Thema Libyen. Rashid Hamdani ist ein freier Mann, der erste der beiden Schweizer, die seit Juli 2008 in Libyen festgehalten wurden, befindet sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit seit dem Abend wieder in der Schweiz. Wann und wo sein Flugzeug gelandet ist, darüber bewahren Hamdanis Familie und das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten stillschweigen. Aus Genf berichtet Patrick Mühlhauser.
Bereits am frühen Nachmittag wurde Rashid Hamdani in Genf erwartet. Während Stunden harrten rund 20 Journalisten in der Ankunftshalle des Flughafens aus. Vergeblich. Gegen Abend teilte seine Frau Bruna mit, dass ihr Mann in Kürze in der Schweiz ankommen werde. Sie wünsche sich jedoch eine Rückkehr in Ruhe. Ohne Medienrummel. Nach so einer langen Trennung wolle man möglichst rasch in den Alltag zurückkehren können. Sie sei sich bewusst, dass ein großes Interesse bestehe, teilt Bruna Hamdani mit. Ihr Mann werde zu gegebener Zeit an die Öffentlichkeit treten. Rashid Hamdani wurde 19 Monate in Libyen festgehalten. Nun ist der 69-jährige Ingenieur nach Hause zurückgekehrt. Er lebt in Genf, hat 2 erwachsene Kinder und 6 Enkelkinder. Die jüngsten beiden wird Großvater Rashid Hamdani zum ersten Mal sehen. Sie kamen während seiner Abwesenheit zur Welt.
Die zweite Schweizer Libyen-Geisel, Max Göldi, sitzt noch immer in Libyen fest, seit vorgestern im Gefängnis wegen angeblicher Visa-Verstöße. Seine Haftbedingungen seien korrekt, ist vom Außendepartement zu hören. Um Max Göldi jetzt zu unterstützen, will die Menschenrechtsorganisation Amnesty International auch die Schweizer Öffentlichkeit mobilisieren. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
In der Öffentlichkeitsarbeit setzt Amnesty International vor allem auf das Internet, erklärt Pressesprecher Daniel Graf. Und dort haben die Menschenrechtsaktivisten auch eine Petition zugunsten von Max Göldi gestartet.
Es läuft jetzt auf Facebook und auf unserer Webseite die Kampagne Free Max. Wir sind zuversichtlich, dass wir den libyschen Behörden in den nächsten Tagen sehr, sehr viele Unterschriften für die sofortige Freilassung von Max Göldi übergeben können.
Schon jetzt haben über 6000 Schweizerinnen und Schweizer die Petition für Max Göldi unterstützt. Außerdem ist es wie schon in den vergangenen Monaten weiterhin möglich, auf den Internetseiten Texte und Botschaften für die Schweizer Libyen-Geisel zu schreiben. Eine moralisch wichtige Unterstützung, wie Daniel Graf betont.
Wir wissen von den Betroffenen direkt, aber auch von den Familien, dass es enorm wichtig war, den Max Göldi und Rashid Hamdani sehr viel Mut gegeben hat, vor allem in den Weihnachtstagen, wo sie gesehen haben, dass sehr viele Leute außerhalb ihrer Familie an sie denken und an ihrem Schicksal teilnehmen.
Gerade deshalb ist es für Amnesty International wichtig, dass der inhaftierte Max Göldi weiter solche Unterstützung erhält. Solche Kampagnen könnten durchaus auch politisch ein Zeichen setzen, erklärt der ehemalige Staatsrechtsprofessor Thomas Fleiner.
Ich finde es sehr wichtig, dass der libysche Staat sich bewusst ist, dass hier eine ganze Bevölkerung, ein ganzes Volk hinter diesen beiden steht und diese unterstützt und sich mit ihnen solidarisch fühlt.
Gleichzeitig, mahnt Thomas Fleiner, müsse man in der Öffentlichkeitsarbeit jetzt vorsichtig sein und auf scharfe Angriffe gegen das libysche Regime verzichten, denn diese könnten kontraproduktiv sein.
Heute Morgen, 6.10 Uhr. Der japanische Autohersteller Toyota macht seit Monaten Negativschlagzeilen, etwa mit Zwischenfällen in den USA, bei denen sich Autos von selbst beschleunigen und es zu erschreckenden Unfällen gekommen ist. Toyota hat inzwischen 8 Millionen Fahrzeuge zurückgerufen, davon 6 Millionen in den USA. In einer Reihe von Anhörungen untersucht der US-Kongress nun das Toyota-Problem. Aus Japan ist dazu der höchste Toyota-Chef und Enkel des Toyota-Gründers angereist, um heute in Washington Auskunft zu geben. Von dort berichtet unser Korrespondent Peter Vögeli.
Es ist ein bisschen, als ob sich der Kaiser von Japan persönlich auf die Anklagebank in Washington setzen würde. Heute wird sich Toyota-Chef Akio Toyoda, genannt der Prinz, an einem Hearing in Washington den Fragen der Abgeordneten stellen und sich entschuldigen. Bereits gestern leistete der Chef von Toyota in den USA vor dem Kongress Abbitte, nachdem Opfer von albtraumähnlichen Erlebnissen mit ihren Toyota-Fahrzeugen berichtet hatten. Erschreckend ist das Tondokument eines tödlichen Unfalls einer vierköpfigen Familie vom vergangenen Sommer, deren Auto sich nicht mehr bremsen ließ und die verzweifelt den Notruf 911 kontaktierte.
911 Emergency, what are you reporting?
We're in trouble. We can't, there's no brake.
Okay. Hello?
Toyota und der zuständigen US-Kontrollbehörde werden mangelhafte Aufklärung vorgeworfen. Trotzdem blieben die Abgeordneten im Ton auffällig konziliant. Dieses Hearing dürfe kein Prozess gegen Toyota sein, sondern müsse der Aufklärung zum Schutze der Konsumenten dienen, sagte die Abgeordnete Marsha Blackburn aus Tennessee.
This should not be a trial, but rather a hearing to get to the bottom of some very important consumer safety issues.
Denn in Tennessee ist ein wichtiger Zulieferer für Toyota und vier Gouverneure verlangten in einem Brief an den Kongress einen fairen Umgang mit dem japanischen Autohersteller, nicht zuletzt, weil in den USA 170.000 Menschen in Toyota-Werken oder Autovertretungen arbeiten. Denn die direkten Konkurrenten von Toyota, General Motors und Chrysler, sind inzwischen in Staatsbesitz und die Vertreter dieses Staates im Kongress führen die Hearings durch.
Und nun in die Musikgeschichte. Abbey Road, so heißen die Studios in London, in denen Musikgeschichte geschrieben wurde. Hier nahmen die Beatles von 1962 bis 1970 fast alle ihre Platten auf. Der Musikkonzern EMI wollte die Studios im Norden Londons verkaufen, doch nun hat das britische Kulturministerium sie unter Schutz gestellt. Die Studios sollen erhalten bleiben. Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot.
Von Hamburg bis Jekaterinenburg gibt es bereits Denkmäler für die Beatles. Aber um ihr legendäres Aufnahmestudio an der Londoner Abbey Road im Bezirk Westminster war es bisher nicht so rosig bestellt. Der Ort, wo die Pilzköpfe 1969 letztmals ein Album gemeinsam und ohne Zank aufgenommen hatten, bedeutungsschwangerer Titel Abbey Road, drohte in den letzten Wochen zum Opfer der Finanzkrise beziehungsweise der vorangegangenen Gier zu werden. Die Villa aus den 1830er Jahren wurde rund ein Jahrhundert nach ihrer Erbauung von der Gramophone Company als Tonstudio eröffnet. Die Firma verwandelte sich in EMI. Unter ihren Fittichen entstand die Musik der Beatles. Doch vor 3 Jahren wurde EMI zeitgeistgemäß von den Finanzjongleuren des Private Equity Unternehmens Terra Firma übernommen, mit dem Ergebnis, dass die Schuldenlast unerträglich wurde. Dann kamen laufende Verluste, es galt Bargeld zu finden. 30 Millionen Pfund soll das Gebäude wert sein, 50 Millionen Franken also. Doch was würde der Käufer mit dem Studio anfangen, in dem nicht nur die Beatles, sondern auch Cliff Richard und Pink Floyd Musikgeschichte schrieben? Der britische National Trust, der Bewahrer von Burgen und Schlössern, wurde angefleht, einzugreifen. Andrew Lloyd Webber, der Musical-König, zeigte besorgtes Interesse. Paul McCartney, ein waschechter Beatle, kündigte ein Gebot an. Doch gestern kam die Erlösung aus ganz anderer Ecke. Here comes the sun, here comes the sun, I say. It's all right. Margaret Hodge, die zuständige Ministerin, verkündete, das verehrte Haus mit dem noch berühmteren Fußgängerstreifen davor, der mit den Beatles im Gänsemarsch einst auf dem Umschlag der Platte Abbey Road prangte, stünde jetzt unter Denkmalschutz. Die Regierung brütet seit Jahren über diesem Vorschlag. Jetzt haben die Verkaufsspekulationen der letzten Wochen endlich eine Entscheidung gebracht.
eine gute Entscheidung. Soweit heute Morgen am Mittwoch. Uns gibt es auch im Internet zum Nachhören oder als Podcast zum Herunterladen. Alles Weitere finden Sie auf drs.ch. Verantwortlich heute früh ist Erich Wies, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.